Subjektiv kurios.
Hallo, ich melde mich zurück aus einer Sommerpause. Ihr seid beim Podcast Subjektiv kurios, reden übers Klarkommen und hört eine neue, aber nicht mehr ganz so frische Episode, denn diese ist im Juli entstanden. Da habe ich mich nämlich mit Daniela Kahrens getroffen. Sie ist unter anderem Kräuterpädagogin und gibt im Leipziger Raum Kräuterwanderungen und Workshops zum Thema Kräuterwissen. Und genau darüber haben wir uns unterhalten, also unter anderem über altes und neues Kräuterwissen und wie wir Kräuter und auch die Heilkräfte der Natur an sich für unsere Gesundheit nutzen können auf allen Ebenen. Da diese Episode im Juli aufgenommen wurde, sind manche Aussagen und Informationen nicht mehr aktuell. Also zum Beispiel blühen bestimmte Kräuter gerade nicht mehr, von denen wir gesprochen haben, weil wir September haben. Aber dazu erfahrt ihr mehr, wenn ihr weiterhört. Also viel Freude. Daniela, wir haben uns gerade einen Tee aufgebrüht.
Ja.
Der nennt sich Bright Mood oder auch Glückstee. Ich wüsste jetzt allerdings erst, was drin ist, wenn ich mir die Liste der Inhaltsstoffe durchlese. So, und als Laie und als jemand, der sich weniger mit Kräutern auskennt, bis gar nicht, würde ich jetzt vermuten, okay, dieser Tee möchte mir zu einer besseren Stimmung verhelfen. Es ist ein stimmungsaufhellendes Getränk. Als Kräuterpädagogin, was vermutest du denn als Inhaltsstoffe in diesem Tee, wenn es heißt, es ist ein Glückstee?
Gute Frage. Also es gibt ja unendlich viele Kräuter, die wachsen, die man gar nicht alle kennen kann. Also man kann auch gar nicht alle Inhaltsstoffe kennen. Deswegen muss ich mich auch klipp und klar erstmal davon distanzieren. Ich kann nicht bei jedem Kraut sagen, welche Wirkstoffe drin sind, weil es einfach ein viel zu breites Feld ist. Aber es gibt auf jeden Fall einige Kräuter, die stimmungsaufhellend wirken und das auch erwiesen ist mittlerweile. Also wissenschaftlich auch nachgeforscht wird und wurde ganz intensiv. Und unter anderem das Johanniskraut zum Beispiel ist eine ganz typische Sommerpflanze, die wirklich nachgewiesen leicht antidepressiv wirkt, stimmungsaufhellend, entspannt. Genau, ebenso gibt es zum Beispiel auch erwiesenermaßen beim Lavendel eine entspannende Wirkung. Wenn ich entspannt bin, hebt sich ja auch meine Stimmung, ne? Also es muss nicht zwangsläufig ein Kraut sein, was zum Beispiel antidepressiv wirkt, sondern es könnte auch eine Zitronenmelisse sein zum Beispiel, die eben einen entspannenden Effekt hat, der sich dann auf meine Stimmung positiv auswirkt. Oder es könnten zum Beispiel Kräuter sein, die förderlich für die Verdauung sind. Und wenn es meiner Verdauung gut geht, geht es auch meiner Stimmung gut.
Ne? Also definitiv.
Von daher, das Feld ist sehr, sehr breit. Und bei diesem speziellen Tee könnte ich dir jetzt nicht sagen, welches einzelne Kraut da drin ist. Ne? Teemischungen sind ja auch ganz häufig so aus sehr vielen einzelnen Kräutern zusammengesetzt, wo manche vielleicht auch nur eine ergänzende Wirkung haben. Ne? Nicht primär eine entspannende Wirkung, sondern die verstärken dann die Wirkung der primären Pflanze, die sich in der Teemischung befindet.
Okay, soll ich mal nachschauen?
Ja, gerne, ich bin gespannt.
Also laut Inhaltsliste ist dort drin, also in diesem Glückstee, Zimt, Ingwer, Fenchel, Anis, Süßholz, Anis, wolltest du nicht, ne? Mist. Süßholz, Kardamom, Hopfen, Orangenschale, Basilikum, Orangenextrakt, schwarzer Pfeffer, Lavendel, Bockshornklee, Schafgarbe, Gewürznelke, Zimtextrakt. Und dann sind hier aber nochmal drei Punkte aufgelistet. Also da ist wahrscheinlich noch mehr drin, als jetzt hier steht. Genau.
Spannende Mischung. Also genau, viele Kräuter, die halt gar nicht auch heimisch sind, ne? Zimt oder Kardamom zum Beispiel, wächst ja gar nicht bei uns. Aber da waren jetzt schon einige Kräuter dabei, wie zum Beispiel die Schafgarbe, die wir auch hier auf unserer Wiese finden. Ne? Und die Schafgarbe hat auch vor allem eine verdauungsfördernde Wirkung aufgrund Bitterstoffe, die da drin enthalten sind. Ne? Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, wenn es der Verdauung gut geht, geht es auch meiner Stimmung gut. Ne? Ja. Also da waren jetzt einige Kräuter dabei, auch Fenchel, Anis. Die Samen, die wirken sich alle positiv auf die Verdauung aus. Und ja.
Jetzt sind wir schon ganz tief im Thema drin
genau. Und
in der Einleitung. Ich möchte dich jetzt noch mal ganz offiziell vorstellen. Also vor mir sitzt Daniela Kahrens. Du bist Logopädin und Kräuterpädagogin. Ohne Frage, beides sind sehr interessante Berufsbilder, also Logopädin und Kräuterpädagogin. Doch in dieser Folge geht es um Kräuter, um Kräuterwissen, um deine Expertise, was Kräuter angeht, das Sammeln von Kräutern und auch welchen Beitrag Kräuter leisten können, damit es uns auf körperlicher und vielleicht auch auf psychischer Ebene gut oder besser geht, je nachdem.
Ja, Kräuterpädagogin bzw. Kräutererlebnispädagogin bin ich. Und das ist eine Weiterbildung, die ich jetzt gemacht habe, die aber kein, also die Kräuterpädagogik oder Kräutererlebnispädagogik ist jetzt kein anerkannter, staatlich zertifizierter Beruf, wie es jetzt zum Beispiel bei der Logopädie ist, sondern ja, es wurde in der Weiterbildung ganz, ganz viel Kräuterwissen einerseits vermittelt, aber auch, wie kann ich denn das Wissen vermitteln, wie kann ich es ansprechend weitergeben an verschiedenste Altersgruppen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, also Gruppen oder Einzelpersonen. Und wie kann ich das schaffen, mit oder da ein richtiges Erlebnis, eine richtige Erfahrung draus zu machen? Also indem ich zum Beispiel alle Sinne mit anspreche, ne? Dass wir jetzt nicht nur über die Schafgarbe uns unterhalten, sondern wirklich praktisch mit der Schafgarbe arbeiten. Also dass wir sie riechen, wir sehen sie, wir schmecken sie, wir hören sie vielleicht auch und wir verarbeiten sie. Also wir stellen Produkte daraus her und das alles verbindet sich dann in dem Kopf zu einem Erlebnis, zu einem richtigen Kräutererlebnis. Ebenso, wenn es jetzt zum Beispiel um Naturkosmetik geht, ne, dass man eben Salben selber anrührt. Ne, man verbindet sich mit der Pflanze, man beschäftigt sich mit ihr. Erstmal so die botanischen Aspekte lernt man natürlich kennen, sodass man die Pflanze eindeutig bestimmen kann.
Ja.
Aber genau, lernt dann auch die Pflanze ganz praktisch zu verwenden, ne, Produkte aus ihr herzustellen, wie eben eine Salbe oder eine Creme. Und ja, dieses Wissen wurde uns eben in der Weiterbildung vermittelt, also wie wir das weitergeben können, aber es blickte auch sehr, sehr viel über den Tellerrand hinaus. Also es ging jetzt nicht nur stumpf um Botanik, sondern auch ganz viel um Entspannung und Erleben in der Natur, um ja, zum Beispiel in der Küche, Wildkräuterküche oder eben Naturkosmetik. Also da waren viele, viele Bereiche mit abgedeckt und ja, aber leider ist dieser Begriff nicht geschützt. Das heißt, theoretisch könnte sich jeder Mensch Kräuterpädagoge oder Kräuterpädagogin nennen. Genau, ich habe jetzt eben eine einjährige Weiterbildung darin gemacht, um mein schon bestehendes Wissen eben noch zu vertiefen und sicher rauszugehen und das Wissen weitervermitteln zu können.
Wie groß ist der Anteil von medizinischem Wissen in dieser Weiterbildung?
Ja, es kommt auf jeden Fall auf den Träger an. Also ich hatte das Glück, da mit einer Biologin zusammenarbeiten zu können, die vor allem zum Johanniskraut ganz, ganz viel geforscht hat. Dr. Heidi Braunewell war da unsere Dozentin und von daher war dort sehr viel wirklich medizinisches, biologisches Fachwissen da, was uns vermittelt wurde. Aber das ist in der Kräuterpädagogik eher so ein Thema. Also wir haben die Volksheilkunde, die ja, auf Erfahrungsschatz der Menschheit beruht. Ne? Mhm. Also seit Tausenden von Jahren werden Pflanzen so und so verwendet und nach und nach kommt jetzt so die Schulmedizin hinterher. Ne? Also es ist aber nur ein Bruchteil, wirklich ein ganz, ganz geringer Bruchteil, der da erforscht wird, weil wer finanziert denn eine Studie über den Spitzwegerich zum Beispiel? Ne? Also wer könnte da Geldgeber sein? Da gibt es jetzt keine Lobby. Die Pflanzen haben eben keine großen Geldgeber, die dann eben die Forschung vorantreiben. Deswegen ist dieser Bruchteil noch relativ, oder dieser Prozentteil noch relativ gering, was wirklich direkt medizinisch erforscht wurde und wird. Mhm. Aber der Anteil wächst auf jeden Fall, ne? Also, dass es immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Pflanzen gibt.
Okay. Du hast das jetzt schon so ein bisschen angeschnitten. Also es geht natürlich darum, Kräuter zu bestimmen, Kräuter zu sammeln. Aber du bist auch dazu in der Lage, sowas wie Tinkturen herzustellen, Salben, Tees und anderes, auch Essbares?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also gerade darum geht es ja auch, dass wir lernen, die Pflanzen überhaupt erstmal zu bestimmen, ne? Die essbaren Pflanzen von den giftigen Pflanzen zu unterscheiden und wie wir sie dann eben herstellen können. Und das ist ein wahnsinniger Schatz, den wir alleine schon vor unserer Haustür haben, ne? Den wir gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Wir treten es mit unseren Füßen platt, das kleine Gänseblümchen, aber wissen gar nicht, dass es uns in der Kosmetik, also für die Haut zum Beispiel bei problematischer Haut, eine große Hilfe sein kann. Das ist auch verdauungsförderlich und ja, allgemein immunfördernd oder immunstimulierend sein kann. Mhm. Genau, also da lernen wir die Pflanzen zum Beispiel bei meinen Kräuterwanderungen dann allumfassend kennen. Also wie kann ich sie in der Kulinarik, in der Küche, mhm. in der Wildkräuterküche anwenden? Was kann ich alles Tolles aus dem aus den Frühlingskräutern, wie zum Beispiel dem Bärlauch oder dem Löwenzahn oder der Schafgarbe oder auch dem Schaboxkraut. Ne? Was kann ich daraus herstellen, zum Beispiel Pestos oder Kräutersalze? Ne? Also wie verwende ich sie dann auch über einen längeren Zeitraum, wenn die Pflanzen gar nicht mehr bei uns konkret wachsen? Also wie kann ich sie auch konservieren, haltbar machen, mhm. indem ich zum Beispiel ein Pesto oder ein Salz herstelle, was ich das Jahr über dann verwenden kann. Mhm. Genau, aber ebenso gibt es viele Kräuter, die man auch für zum Beispiel Ölauszüge selber sammeln und nutzen kann. Zum Beispiel der Spitzwegerich, ne? Eine Pflanze, die auch auf den Wiesen sehr, sehr häufig vertreten ist. Und ja, der Spitzwegerich kann uns dabei helfen, zum Beispiel das Jucken bei Insektenstichen zu lindern.
Ah ja, gut zu wissen. Ich hatte letztens einen fetten Wespenstich im Zeh. Das war sehr unangenehm.
Mhm. Ja, und da könnte es helfen, so einen Spitzwegerichblatt sich einfach zu nehmen, ne, den Saft so ein bisschen rauszuquetschen und dann direkt auf den Stich draufzulegen.
Cool.
Oder wenn wir so eine kleine Schürfwunde haben. Ne, das wirkt einfach wundfördernd, wundheilungsfördernd, so rum. Und leicht desinfizierend. Also niemals jetzt auf eine große Schnittwunde legen, das ist klar. Ansonsten können vielleicht mehr Bakterien reinkommen, als wir uns das wünschen. Aber genau, also da haben wir gleich ein kleines Wiesenpflaster to go auf unserer Wiese im Garten.
Ne? Also, cool. Also du hast jetzt schon davon gesprochen, dass du dazu in der Lage bist, Kräuter vor unserer Haustür, sage ich mal, zu erkennen, zu bestimmen, zu sammeln. Und dieses Wissen, diese Begeisterung auch dafür, an andere Leute weiterzugeben, geht denn dein Wissen, sage ich mal, auch über die heimischen Kräuter hinaus? Also könntest du jetzt zum Beispiel außerhalb Europas, ja, oder auch innerhalb Europas losziehen und wüsstest sofort, wo was wächst, in welcher Gegend und um welche Kräuter es sich handelt?
Nein, okay. Auf gar keinen Fall. Also es gibt viele Kräuter, die Neophyten sind, also eingewandert sind, eingeschleppt wurden und die man sicherlich über den ganzen Globus hinweg finden kann. Aber bei meinem Kräuterwissen geht es wirklich um die heimischen Kräuter.
Okay, ja. Alles klar.
Das wäre sonst wirklich zu weit. Also ich glaube, das ist so ein Wissen, was kein Mensch auf dieser Welt jemals sich aneignen könnte.
Okay.
Dafür gibt es einfach zu viele Pflanzen. Aber ich bin nächste Woche im Urlaub auf einem anderen Kontinent, mhm. in Mittelamerika. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon wahnsinnig drauf, da auch mal wirklich im Dschungel ein bisschen unterwegs zu sein und da eben die heimische Pflanzenwelt auch kennenzulernen, ne? Und da den Erfahrungsschatz ein bisschen zu weiten. Also das finde ich auch immer ganz, ganz spannend, wenn man dann im Ausland mal unterwegs mhm. ist, vielleicht ja auf einem anderen Kontinent, in einem anderen Gefilde und dort eben ja lernt, was dort alles wächst und vielleicht auch, wie man es verwenden kann.
Geil, dann wünsche ich dir jetzt schon mal eine coole Zeit dort.
Danke.
Du sagtest schon, der Begriff an sich ist nicht geschützt. Also könnte sich jetzt jeder Kräuterpädagoge nennen, der Kräuterwissen hat, und der von sich behauptet, ich habe ein gewisses pädagogisches Geschick, um es anderen näher zu bringen?
Ja, und das ist so ein bisschen die Krux auch an der mhm. Sache. Ne? Also ja, unser Kräuterwissen oder so, das Wissen in der Kräuterpädagogik beruht natürlich darauf, dass schon immer es wissende Menschen gab, ob jetzt Frauen oder Männer. Also früher waren es dann eben die Hexen, die eben diesen Erfahrungsschatz hatten. Und das war natürlich kein geschützter Begriff, ne? Es waren mhm. einfach wissende Personen.
Ja.
Und ebenso ist es heute auch noch, dass es einfach Personen gibt, die viel, viel Wissen haben, ohne dass sie jetzt einen qualifizierten Abschluss zum Beispiel haben. Also da muss man dann schon ein Stück weit auch seinem eigenen Menschenverstand trauen, wenn man dann eben zu einer kräuterkundigen Person geht und dort um Rat bittet, ja, dass man dann auf jeden Fall auch auf seinen eigenen Erfahrungsschatz so sich beruht. Also dass man nicht alles... Oder dass man zumindest noch mal hinterfragt, was, mhm. Was einem da vermittelt wurde und vielleicht noch eine zweite Quelle dann hinzuzieht. Das sollte man aber immer machen. Also man sollte sich nie auf die Aussage einer einzigen Person verlassen und da die gesamte Gesundheit dranhängen, ne? Sondern man handelt immer noch eigenverantwortlich. Mhm. Ebenso ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel im Podcast erzähle, okay, die Schafgarbe kann bei Verdauungsstörungen helfen oder auch bei Frauenleiden, dann ist das nie eine klare Empfehlung, keine Handlungsaufforderung für dich als Zuhörerin, sondern ja, das ist eine Empfehlung oder ein Wissen, wie es gemacht wurde in der Vergangenheit. Und wie gesagt, manche Pflanzen oder viele werden ja auch mittlerweile wissenschaftlich erforscht, aber es ist nie eine direkte Aufforderung, dem komplett und ohne es zu hinterfragen dann nachzukommen, ne? Sondern man handelt immer eigenverantwortlich. Und wenn es jetzt zum Beispiel um Krankheiten geht, die wirklich gravierender sind als ein kleiner Insektenstich, dann ist es super wichtig, immer den Arzt mit zur Rate zu ziehen.
Ne? Ja. Ja. Also das auch deshalb in Frage zu stellen, weil ja jeder Körper auch anders darauf reagiert.
Genau. Jeder reagiert komplett individuell. Es kann auch Allergien geben, von denen man noch nichts weiß. Ne? Also deswegen ist es immer mit großer Vorsicht zu genießen. Und gerade wenn man auch neu ist in dem Thema Wildkräuter, dass man sich auch langsam rantastet. Also dass man jetzt nicht von heute auf morgen seine Ernährung komplett auf Wildkräuter umstellt, sondern eben langsam den Körper an die neuen Inhaltsstoffe gewöhnt, wie zum Beispiel Bitterstoffe, die im Löwenzahn sehr, sehr viel vorkommen. Wenn ich jetzt anfange, einen großen Teller Löwenzahnsalat zu essen, geht es mir wahrscheinlich nicht so gut, weil mein Körper sich noch nicht dran gewöhnt.
Ja.
Also deswegen langsam und bedächtig rantasten so in das Thema. Und ja, wie gesagt, bei Unsicherheiten oder bei bestehenden Vorerkrankungen immer auf jeden Fall einen Arzt mit zur Rate ziehen.
Um nochmal zurückzukommen auf das Hinterfragen von Kompetenzen einzelner Leute, die sich jetzt als Kräuterpädagoge verkaufen oder vermarkten, könntest du jetzt aus dem Stegreif, aus deiner Expertise heraus, aus deinem Wissen heraus, ja, so Standards, sage ich mal, formulieren, an denen man sich orientieren könnte. So, das wäre jetzt eine gute, kompetente Kräuterpädagogin oder ein guter und kompetenter Kräuterpädagoge, an den kann ich mich vertrauensvoll wenden.
Könnte ich nicht, weil da jeder Mensch auch ganz, ganz individuell tickt, was so das Vertrauen anderen Personen gegenüber angeht. Also viele Menschen brauchen eben so ein Zertifikat zum Beispiel, um dann sicher zu sein, dass die Person ja, fachkundig ist oder kompetent ist. Aber ja, das sagt halt auch nicht so viel aus. Ne? Also im Endeffekt brauchen wir den gesunden Menschenverstand und schauen einfach, ob es persönlich hinhaut, zwischenmenschlich hinhaut. Genau, und wenn ich jetzt sehe, dass eine Person sich schon seit vielen, vielen Jahren mit Kräutern beschäftigt und da eben das auch glaubhaft mir vermittelt, dass sie selber schon Erfahrungen damit gemacht hat oder in der Familie Erfahrungen weitergegeben hat, dann wären das für mich Sachen, wo ich sage, okay, die ist für mich vertrauenserweckend und kompetent. Ne? Also gerade im Bereich Kräuter wächst die Kompetenz auch mit der Erfahrung einfach. Also je länger wir uns damit beschäftigen, desto mehr können wir einzelne Kräuter wirklich sicherer anwenden.
Ja.
Und da ist man auf jeden Fall immer auf einem lebenslangen Lernweg. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nach einer kurzen Zeit dieser Weiterbildung jetzt beispielsweise in allen Bereichen super kompetent bin. Dafür ist das Feld einfach riesengroß und je mehr wir uns damit beschäftigen, desto mehr wächst der Erfahrungsschatz und desto kompetenter agieren wir dann auch.
Hast du vielleicht ein Beispiel dafür zu einem Kraut oder zu Kräutern, die du in deiner Ausbildung kennengelernt hast und die dazu passenden Inhaltsstoffe, Wirkungen und so weiter, du jetzt aber nach und nach in deiner eigenen privaten Welt die Erfahrung gemacht hast, ach Mensch, so ein bisschen wirkt das ja jetzt doch anders, als es bei mir, ich sag mal, im Lehrbuch stand oder wie es mir im Unterricht vermittelt wurde. Kannst du da jetzt schon aus deinem eigenen neueren Erfahrungsschatz schöpfen? Gibt es ein Beispiel dafür?
Ja, ich überlege gerade. Die Zitronenmelisse fällt mir da ein, die an sich eine beruhigende Wirkung hat, eine ausgleichende Wirkung, aber ich finde diesen Duft so ansprechend, dass es auf mich auch ein Stück weit eine anregende Wirkung hat. Mhm. Also das ist auch, ja, tatsächlich, da sind wir wieder beim Thema stimmungsaufhellend, also dass die Zitronenmelisse auch aus dieser Sicht einfach, weil es einen erfrischenden, für mich sehr angenehmen, anregenden Duft hat, für mich dann auch stimmungsaufhellend wirkt. Ne? Und das wäre jetzt zum Beispiel sowas, was man im Lehrbuch nicht unbedingt finden würde, aber auch da gibt es unendlich viele Quellen und unendlich viel Wissen, was früher auch ja, wahrscheinlich jede Familie irgendwie ein Stück weit anders gemacht hat und dementsprechend vielleicht auch minimal andere Wirkungen hat. Also das ist ja dann irgendwann so ein Konglomerat aus allen Erfahrungen, die gemacht wurden, was man jetzt in so einem typischen Bestimmungsbuch finden würde. Aber wenn man sich jetzt ein ganz, ganz altes Kräuterbuch mal zu Rate ziehen würde und da drin rumblättern würde, würde man sicherlich auch Anwendungsmöglichkeiten finden, die heute gar nicht mehr so unbedingt stattfinden. Okay. Früher wurden zum Beispiel auch richtig viele Kräuter verwendet, die heute als giftig eingestuft werden und wo dann das Risiko höher ist als der Nutzen, den wir daraus gewinnen können. Und früher wussten die Menschen das ja häufig gar nicht, dass da eben Stoffe drin sind, die auf Dauer zum Beispiel leberschädigend wirken. Mhm. Ne, und da gibt es dann heutzutage die Erkenntnis, also dann kommt die moderne Wissenschaft dann wieder dazu und dementsprechend werden dann manche Pflanzen auch mittlerweile gar nicht mehr verwendet, die eben früher eigentlich gang und gäbe waren.
Okay, dein Beispiel knüpft so ein bisschen an eine Frage an, die ich vorbereitet hatte. Das ist ganz cool. Welche Rolle spielt denn die Psyche, sage ich mal, bei der Anwendung, bei dem Einnehmen von Kräutern? Du sagtest, dass Zitronenmelisse bei dir eher stimmungsaufhellend wirkt, also ein bisschen anders, als du es gelernt hast. Könnte das ein Beispiel dafür sein, wie die Psyche, wie unsere Vorstellung von etwas auch Einfluss darauf nehmen kann, wie es wirkt?
Ja, definitiv. Okay. Also Placebo ist ja natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Und ja, wenn ich einfach rausgehe und zum Beispiel eine gewisse Symptomatik habe, ich habe jetzt irgendwie einen kratzenden Hals oder ich weiß nicht, fühle mich gerade stimmungsmäßig nicht so gut. Sobald ich dann rausgehe und eigenmächtig nach Pflanzen suche zum Beispiel, die mir dabei helfen könnten, bin ich ja schon draußen in der Natur, bin schon in der gesundheitsfördernden Umgebung im Wald zum Beispiel oder bin einfach von ganz, ganz viel Grün umgeben, was ja meine Selbstheilungskräfte wieder aktiviert. Ne? Ja. Also da geht es nicht nur darum, wirklich ein Kraut zu finden, das eins zu eins zum Beispiel die Medizin jetzt ersetzen würde, wie wir sie jetzt in der Apotheke zum Beispiel kaufen könnten, sondern es ist ein ganzheitliches Erleben und da ist die Psyche ein wahnsinnig großer Faktor dabei. Ne? Also das alleine, das Rausgehen ist ja schon wieder erdend und ja, gesundheitsfördernd, immunstimulierend, ne? Und entspannend. Und wenn wir den Faktor damit einziehen, dann ist das Feld der Kräuterkunde und ja, des Beschäftigens oder des Kräutererlebens noch viel, viel größer als die Summe seiner einzelnen Bestandteile.
Ja.
Also das hat einfach super viel Potenzial, einfach am Tag eine halbe Stunde mal rausgehen in den Wald, ne, und dann mal schauen, welche Kräuter man vielleicht unterwegs findet. Man nimmt sich ein Bestimmungsbuch mit, lernt nach und nach ein paar Kräuter oder Büsche oder Bäume kennen und tut alleine mit dem Draußensein schon total viel für seine Selbstheilungskräfte und Gesundheit.
Ja.
Aber die Erfahrung hast du ja beim Waldbaden wahrscheinlich auch schon machen dürfen.
Definitiv, ne? Deswegen grinse ich auch die ganze Zeit, aber darum soll es ja jetzt nicht gehen.
Also ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte vor 2 Wochen Covid und hätte ich mir jetzt Daniela vor 10 Jahren vorgestellt, wäre ich wahrscheinlich hätte jemanden in die Apotheke geschickt und hätte eben ganz, ganz viele Erkältungskapseln und dies und das irgendwie besorgen lassen. Und mittlerweile ist es so, dass ich einfach so einen Schatz an Kräutern da habe, wo ich weiß, okay, die können mich jetzt in dieser Erkrankung unterstützen. Also die können natürlich auf gar keinen Fall ersetzen, wenn es einem wirklich schlecht geht, dass man dann natürlich auch Medikamente braucht, ne, ganz klar. Aber ich hatte dann einfach so ein Arsenal an Kräutern da und habe dann einfach sehr, sehr viel eigenmächtig nehmen können und habe auch gemerkt, okay, das macht gerade wirklich was. Es weitet gerade tatsächlich irgendwie meine Bronchien und ich kriege ein bisschen besser Luft oder es führt wirklich dazu, dass ich den Schleim besser abhusten kann. Ne? Also das war schon eine schöne Erfahrung, einfach, dass ich in so einer, ich sag mal, extremeren Situation, also so eine Erkältung hatte ich jetzt auch länger nicht mehr, dass ich da irgendwie so sehr auf meine Kräuter zurückgreifen musste, aber da war es jetzt wirklich so, okay, ich fühlte mich irgendwie von der Natur gut gestützt und gut gewappnet jetzt für diese schwierige Situation und habe es tatsächlich, ich denke auch mit Hilfe der Kräuter ganz gut da wieder rausgeschafft. Und das ist ein schönes Gefühl, so selbst ermächtigend handeln zu können und eben nicht abhängig zu sein von Apotheken oder von Pharmazeutika, ne, die mit meiner Krankheit Geld verdienen wollen. Ja.
Arsenal meint, du hast da einen Schrank in deiner Wohnung stehen mit Fläschchen, mit getrockneten Kräutern, Tinkturen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, okay. Also ein richtiger Hexenschrank und ich liebe den. Also genau, Tinkturen, das heißt also in Alkohol aufgelöste pflanzliche Stoffe, die ich dann in hochkonzentrierter Form nehmen kann, wenn es jetzt mal schnell gehen muss zum Beispiel oder wenn ich jetzt mal wirklich das Gefühl habe, ich muss jetzt sehr, sehr viel von dem Kraut auf einmal nehmen. Oder andere Auszüge wie zum Beispiel Sauerhonig, also Oxymehl, ein Gemisch aus Honig und Essig, wo drin dann noch Kräuter ausgezogen werden, was einfach ja, antiviral, antibakteriell und gut fürs Immunsystem und für die Verdauung wirkt, ne, also auf vielen Ebenen. Aber auch genau meine ganzen getrockneten Kräuter und Mörser und also wie man sich so einen Hexenschrank irgendwie vorstellt. Aber das ist dann schon so ein bisschen wie, wie einkaufen gehen. Ne? Man öffnet dann die Türen und schaut dann, okay, worauf habe ich heute Lust? So, welchen Tee mache ich mir jetzt heute? Welches Kraut kann mir heute irgendwie zur Seite stehen?
Kann ich total nachvollziehen. Geht mir auch so, wenn ich mit meinem Erntekörbchen in den Garten gehe und mir eine Gurke oder einen Salat pflücke.
Ja. Genau, ja. Also.
Ich weiß von dir, dass du dich vegan ernährst.
Ja.
Und du hast gerade von Honig gesprochen, den du mit verwendest zum Anmischen einer Tinktur oder eines Auszugs. Steht das für dich im Widerspruch?
Das war tatsächlich länger ein Struggle für mich. Mhm. Also ich bin jetzt seit 4 Jahren ungefähr vegan und habe auch lange Zeit keinen Honig konsumiert. Mittlerweile bin ich aber an einem Punkt, an dem ich denke, die Imker, gerade hier bei uns vor Ort, die lokalen Imker, die leisten einfach auch eine super wichtige Arbeit. Also würde es keine Imker geben, würde halt einfach unsere Ernte nicht so ausfallen, wie sie ausfällt. Ne? Also, und die Arbeit dann einerseits monetär zu unterstützen, also einfach einen Honig vom lokalen Imker zu kaufen, aber andererseits dann auch zu wissen, okay, der Honig kommt wirklich direkt von hier und ist nicht wie Honig, den wir im Supermarkt kaufen können, irgendwie aus Südamerika importiert, gemischt mit heimischem Honig. Ne? Also das, und du weißt einfach nicht, wie die Tiere dort vor Ort behandelt werden. Deswegen, wenn man jetzt einen Imker seines Vertrauens hat, der regional und fair den Honig herstellt und wo man weiß, okay, der kümmert sich gut um sein Bienenvolk, dann habe ich für mich die Entscheidung getroffen, dass es okay ist, zumindest zu medizinischen Zwecken, weil einfach der Honig ein sehr, sehr altbewährtes medizinisches Mittel ist, das eben antiviral und antibakteriell und schönheitsfördernd und verjüngend und so weiter wirkt. Also der wurde ja wirklich schon im antiken Ägypten und was weiß ich, von sehr vielen alten Kulturvölkern verwendet. Deswegen ist das für mich die, ich sage mal, Ausnahme, auf die ich mich jetzt geeinigt habe mit mir selber.
Okay, danke für die Antwort.
Ja, gerne.
Also ich weiß, du hattest das vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten, bist schon so in die Geschichte rein des Kräuterwissens oder vielleicht auch schon der Kräuterpädagogik. Und ich weiß, dass es vor einiger Zeit, die aber noch gar nicht so lange zurückliegt, keine industriell und chemisch hergestellten Medikamente gab, sondern dass man auf Kräuterwissen zurückgreifen musste. Beziehungsweise also die Menschen waren auf Heilkräfte der Natur angewiesen. Da gab es Kräuterkundige, die Wissen weitergegeben und angewendet haben. Kannst du diesbezüglich ganz kurz vielleicht nochmal so die Geschichte des Kräuterwissens anreißen? Wann und woraus hat sich das Feld der Kräuterpädagogik vielleicht entwickelt? Welche Berechtigungen, welchen Bedarf gab es dafür, dass es die Kräuterpädagogik gibt?
Ja, gute Frage auf jeden Fall. In der Geschichte, wie du schon gesagt hast, früher waren die Menschen oder haben in der Natur gelebt und haben die Natur als Nahrungsquelle und auch als Heilquelle genutzt. Und das machen auch Tiere heutzutage. Ne? Also zum Beispiel gibt es Tiere, die in den Wald gehen, wenn sie sich nicht gut fühlen, dann nagen sie vielleicht ein paar Knospen ab, um dann ihr Immunsystem zu stärken. Also da haben wir als Menschen uns dann einfach vor allem mit der Industrialisierung sehr weit von entfernt. Ne? Also wir leben jetzt in Städten, in denen wir im Supermarktregal alles finden können, haben uns immer mehr von der Natur, von der Umwelt, von den Pflanzen vor unserer Haustür distanziert. Ich glaube, mit wachsender Distanzierung wächst auch wieder der Bedarf nach Zurückkehr zu den Wurzeln. Mhm. Also, dass ich das jetzt auch immer mehr erlebe, so in unserem Umfeld. Wir leben in Leipzig in einer Großstadt, ne? Aber dass es einfach viele Menschen gibt, die sich so denken, hey, beim Spazierengehen, irgendwie gibt es so viele verschiedene Kräuter, die ich da sehe. Ich kenne die alle gar nicht. Irgendwie würde ich es gerne wissen, was da vor meiner Haustür wächst. Ne? Und irgendwie würde ich auch gerne meine Ernährung so weit optimieren, dass ich Nährstoffe aus dem Wald zum Beispiel zuführe, weil diese komplett verarbeitete Industrienahrung, die wir nun mal zu uns nehmen, oder auch das Kulturgemüse, überhaupt nicht die Inhaltsstoffe liefert, die wir brauchen, um gesund zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass eben mit dieser wachsenden Distanzierung von der Natur auch die Wichtigkeit immer stärker sich herausentwickelt, dass wir einfach mehr rausgehen müssen, dass dieses Wissen einfach erhalten bleibt, weil es so ein ganz, ganz großer, wichtiger Wissensschatz ist und wo viele, viele, viele Menschen leider für gestorben sind auf qualvolle Art und Weise, weil sie einfach ein Wissen hatten, was bedrohlich wirkte für gewisse Institutionen. Ja. Na, und ich denke, dieses Erbe müssen wir oder würdig weitergeben, dieses Wissen würdig weitergeben. Also es gab natürlich Menschen oder viele Menschen zum Glück, die es überlebt haben und die diesen Wissensschatz gespeichert haben, aber es darf auf gar keinen Fall ganz aussterben, weil, wie gesagt, die Wissenschaft erforscht nur einen Bruchteil dessen, was in der Volksheilkunde seit vielen, vielen tausenden Jahren angewandt wird. Und wenn dieser Wissensschatz mal irgendwann verloren geht, dann stehen wir bei Null. Und dann gibt es einfach multiresistente Keime, die uns zunichte machen, oder andere Pandemien. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist auch der, dass wir mit rasender Geschwindigkeit unsere Umwelt zerstören. Ne? Also vor unserer Haustür, aber auch in anderen Ländern, auf anderen Kontinenten wird einfach so viel Natur zunichte gemacht. Und wir wissen gar nicht, welcher Schatz da vielleicht im Amazonas-Regenwald noch auf uns wartet, welche eine Pflanze vielleicht auch wirklich das Heilmittel gegen die krasseste Krankheit sein kann, die uns in den nächsten 10 Jahren vielleicht ereilen wird. Und wir haben sie ausgerottet, bevor wir es überhaupt erforschen konnten. Deswegen ist es einfach so, so wichtig, dass wir uns mit der Natur auseinandersetzen und sie kennenlernen, weil nur wenn wir es kennen, wissen wir auch, oder haben wir den Drang, es schützen zu wollen. Wir können nichts schützen, was wir nicht kennen. Ja. Und ehe wir alles zunichte machen, müssen wir einfach die Natur schützen und schauen, wie sie uns auch im Alltag unterstützen kann und da eben langsam so in dieses Feld der Kräuterkunde zum Beispiel oder Naturheilkunde reingehen. Also
das wird
immer wichtiger. Sorry, war jetzt ein bisschen ausufernd, aber
ja. Alles gut, also das waren auf jeden Fall Sätze, die mir so eine leichte Gänsehaut auch bereitet haben, weil gerade so dieses Thema Abholzung, Regenwald und so weiter auf jeden Fall ein Punkt ist, der mir auch immer wieder sehr weh tut, also der mich einfach auch sehr emotional berührt. Und ja, da kann man, denke ich, das siehst du wahrscheinlich auch so, auch einen gewissen Auftrag sehen, ne? Seitens der Kräuterpädagogik. Vielleicht siehst du es auch als deinen persönlichen Auftrag, wenn du Veranstaltungen gibst.
So ja, schon ein Stück weit. Ne? Also, dass ich oder dass einfach so kräuterkundige Personen Sprachrohr für die Natur sind. Weil wenn wir es nicht machen, wenn wir uns nicht oder Naturschützer im Allgemeinen dafür einstehen, für die Rechte der Pflanzen oder der Tiere, wer würde es dann machen? Also wir brauchen einfach das Wissen, wir brauchen Personen, die da motiviert sind, die Bock haben, und dass der Wunsch nach mehr Naturverbundenheit wächst in der Bevölkerung. Und wir brauchen einfach viele Personen, die sich immer mehr mit dem Thema beschäftigen und gut auskennen und immer mehr Leute davon oder da hinführen, die Natur einfach respektvoller zu behandeln.
Ja. Also ich merke auf jeden Fall auch bei mir den Wunsch, mehr zu wissen über die Pflanzen und Kräuter, die mir so bei Spaziergängen begegnen oder auch beim Waldbaden. Mir kommt dann aber auch gleichzeitig so der Gedanke, ja cool, ich weiß jetzt vielleicht das eine oder andere zu bestimmen und ich habe jetzt auch richtig Lust dazu, mich zu bedienen. Aber wie viel darf ich denn überhaupt entnehmen, ohne dass ich sage, ich raube der Natur etwas?
Ja, richtig gute Frage. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich sehe das in Leipzig leider sehr häufig zur Bärlauchzeit. Also gestern echt der Wald komplett grün und knoblauchig duftend. Und ich sehe immer wieder, dass ganze Pflanzen rausgerissen werden oder ganze Pflanzen abgeschnitten werden. Und das bricht mir echt so ein bisschen das Herz, weil du damit halt der Pflanze die Lebenskraft raubst, ne? Also es geht darum, nachhaltig zu agieren, sich nur so viel zu nehmen, wie man braucht. Es geht darum, den Naturschutz ganz klar zu beachten. Also es gibt viele, viele ausgewiesene Naturschutzgebiete, auch in der Stadt Leipzig, vor allem auch in der Stadt Leipzig, in denen wir nicht sammeln dürfen, also nichts, nada.
Ja.
Dann gibt es aber Regionen, in denen wir zum Beispiel Kräuter für den Eigenbedarf, so eine Handstraußregel sagt man, entnehmen dürfen. Also Umweltschutzgebiete dann, in denen es okay ist, eine Handvoll für den Eigenbedarf, wie gesagt, zu entnehmen. Aber wir nehmen immer nur so viel, dass man nicht sieht, dass man dort gesammelt hat. Also ein guter Kräutersammler sammelt so, dass man einfach nicht erfährt im Nachhinein, dass dort jemand war. Wir nehmen einfach nur von jeder Pflanze ein paar einzelne Blätter oder,
ja,
oder Blüten und gehen dann zur nächsten Pflanze. Und wir sammeln auch auf jeden Fall nur da, wo der Bestand erhalten ist. Also wo eine einzelne Pflanze wächst zum Beispiel, würde ich es niemals sammeln, weil wir wollen ja nicht, dass die Pflanze dann eingeht und nicht weiter wachsen kann, sondern wir wollen da sammeln, wo es die jeweiligen Pflanzen in Hülle und Fülle gibt, damit der Bestand eben fortbestehen kann. Und da gibt es auch mittlerweile viele Pflanzen, die auf der Liste der geschützten Arten stehen, zum Beispiel die Schlüsselblume, die hohe Schlüsselblume, die geschützt ist, weil sie eben ja lange Zeit so verdrängt wurde, dass sie kaum noch anzutreffen war. Mittlerweile findet man sie hier auch in Parks in Leipzig wieder in Hülle und Fülle. Also der Bestand konnte sich regenerieren. Aber deswegen, wenn wir sammeln, wirklich nur so viel sammeln, wie wir wirklich brauchen. Nur sammeln, was wir auch eindeutig bestimmen können. Ne?
Ja.
Sind wir wieder beim Thema giftige Pflanzen. Da kann es auch sehr, sehr unschöne Verwechslungen geben. Genauso beim Bärlauch auch. Also da kann dann auch mal ein giftiges Maiglöckchen vielleicht mit dazwischen landen und im schlimmsten Fall endet das dann im Tod.
Mhm.
Also da muss man ganz, ganz sicher auf jeden Fall beim Sammeln sein.
Okay. Kann denn das Pflücken von Kräutern in einem bestimmten Maß auch dazu beitragen, dass Arten, Kräuterarten oder Pflanzenarten erhalten werden?
Man kann es übertragen auf zum Beispiel Neophyten, also Pflanzen, die eingewandert sind und die sich rasant ausbreiten, dass man die einfach versucht, den Bestand zu dezimieren, bewusst zu dezimieren. Jetzt nicht, indem man zum Beispiel für einen Eigenbedarf Kräuter sammelt, sondern einfach im größeren Maßstab dann rausgeht. Na, da gibt es zum Beispiel die Lupine. Das ist eine Pflanze, die sehr, sehr stark sich verbreitet und damit eben die umliegenden Pflanzen verdrängt, weil sie dann einfach viel zu viel Raum einnimmt. Und da ist es dann wichtig, dahingehend einzugreifen, dass man einfach den Bestand dann wieder eindämmt, damit die anderen Pflanzen wieder wachsen können.
Okay.
Ja, aber indem man jetzt seine Kräuterchen für den Eigenbedarf sammelt und man das eben nachhaltig tut, hat man ja eigentlich im Idealfall dann keine Auswirkungen auf das bestehende Ökosystem und die Pflanzen schaffen es eigenständig, sich in ihrem Gleichgewicht zu befinden.
Okay.
Genau, also wie gesagt, ein guter Kräuterkundiger oder ein guter Kräutersammler sammelt halt nur so viel, dass man es nicht sieht, dass die Person da gesammelt hat. Ja.
Und wie ist das, wenn du jetzt Kräuterwanderungen gibst? Vielleicht hast du ja auch immer die gleichen Wege bei deinen Kräuterwanderungen. Wenn da jetzt 10 mit dir 11 Leute ein Sträußchen von dem gleichen Kraut sammeln, dann ist ja an diesem Fleckchen Erde plötzlich ganz viele von dem einen Kraut verschwunden, oder?
Das stimmt. Und deswegen würde ich das auch so nicht gut heißen.
Ja.
Also gerade wenn man in einer großen Gruppe unterwegs ist, kann man das eh nicht so genau im Blick behalten, was jeder Einzelne tut. Na, also da muss man auf jeden Fall im Vorfeld schon die Leute, erziehen. Also wie habe ich mich in der Natur zu verhalten und dass wir eben nur so viel sammeln, wie wir wirklich brauchen.
Mhm.
Niemals Pflanzen zu sammeln, die eben rar sind an dem Standort. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Frühjahr hier im Auwald unterwegs sind und Bärlauch sammeln, dann gibt es einfach so viel Bärlauch, dass sich da jeder natürlich eine Handvoll Bärlauch dann für sein Pesto mit nach Hause nehmen kann. Ne?
Okay.
Ja, also es ist ganz individuell. Aber zumindest zum Kosten, also dass wir rausgehen bei den Kräuterwanderungen, die Pflanzen bestimmen lernen und dann auch mal eine kleine Kostprobe nehmen, das ist auf jeden Fall drin. Ne? Also darum geht es ja auch, dass wir Kräuter mit allen Sinnen erfahren. Und da gehört der Geschmackssinn natürlich auch mit dazu. Also dass ich einfach die verschiedenen Geschmacksnuancen der Knoblauchsrauke oder der Schafgarbe oder auch des Gänseblümchens oder des Löwenzahns, dass ich das eben rausschmecke und somit dann mein Wissen auch im Gehirn ganz anders verknüpfen kann, ja, wenn eben alle Sinne involviert sind. Ne? Genau, bei den Kräuterwanderungen wird auf jeden Fall immer gekostet und geschnuppert und gefühlt und gehört und genau, wenn es eben viele, viele Pflanzen gibt von einer Sorte, die jetzt alle sammeln möchten oder zum Beispiel zur Sommersonnenwende war so typische Johanniskraut-Sammelzeit, wenn man dann einen Bestand findet, der groß genug ist, darf sich da auch jeder dann seine Blüten für das Rotöl, für den Johanniskraut-Auszug zum Beispiel dann natürlich mitsammeln.
Okay. Ja. Wir haben schon über die Geschichte des Kräuterwissens gesprochen, über die Geschichte der Kräuterpädagogik. Was ist denn deine persönliche Geschichte? Also wie bist du zu diesem Feld gekommen?
Gute Frage, danke. Ich habe das nicht so richtig in die Wiege gelegt bekommen, muss ich ganz klar sagen. Also ich bin zwar auf dem Dorf aufgewachsen und klar habe ich als Kind irgendwie super viel draußen gespielt und die Pflanzen angeguckt und auch gesammelt und auch meinen Löwenzahnhonig zum Beispiel hergestellt, aber ich bin dann doch irgendwie ganz schön weit davon, von so einem naturverbundenen Leben weggekommen. Ich bin in eine Großstadt gezogen und habe so meine Ausbildung gemacht und Studium und ja, weiß ich nicht, so irgendwie sehr wenig Naturverbundenheit gelebt in der Zeit. Und als ich dann angefangen habe, so Mitte der 20er, mich mehr mit dem Thema Natur, Umwelt, Veganismus zu beschäftigen. Dann hatte ich meinen eigenen Garten, in dem ich natürlich auch ganz, ganz viel entdeckt habe. Also da wuchs das einfach so Stück für Stück. Also es gab jetzt kein Aha-Erlebnis bei mir, kein Aha-Moment, wo ich sage, okay, der hat jetzt dazu geführt, dass ich hier bin, wo ich jetzt bin. Das war ein schleichender Prozess auf jeden Fall. Ja, und genau, dann habe ich mich eben immer mehr mit dem Thema Wildpflanzen, erstmal im eigenen Garten, aber dann auch im Wald vor der Haustür beschäftigt und habe dann immer mehr kennengelernt, was die Pflanzen eigentlich für ein riesiges Potenzial haben, was man vorher oder was ich vor 10 Jahren einfach nicht hätte ahnen können. Also für mich gab es dann halt, so wie ich es eingetrichtert bekommen habe, das Unkraut, was aus den Beeten entfernt werden muss. Aber dass die Brennnessel eine der wertvollsten Heilpflanzen ist, die wir haben können hier in unseren Gefilden, das hatte ich nicht auf dem Schirm und das haben auch die meisten Leute heutzutage nicht auf dem Schirm. Und
ich kenne es als Dünger, also
als Dünger, als ja,
Brennnesseljauch.
Ja, so. Genau. Also da kann man die Brennnessel auf jeden Fall verwenden, aber nicht nur für die Pflanze, sondern auch für unsere eigene Gesundheit. Ja. Also steckt voller Mineralstoffe und ist ja für das Immunsystem enorm wichtig. Genau, aber dieses Interesse und diese Faszination dahinter, die hat mich dann einfach da wie so ein Sog immer tiefer einblicken lassen in die Welt der Pflanzen. Und bis ich mich dann entschieden habe, das Ganze nochmal durch eine Weiterbildung dann zu vertiefen, damit ich dann auch mich befähigt fühle, das Wissen weiterzugeben.
Cool. Der Begriff Unkraut kam gerade schon vor.
Ja, ich verwende den nicht so gerne.
Genau, aber woher kommt der denn? Also wie ist dieser Begriff Unkraut entstanden? Und ja, würdest du als Kräuterpädagogin sagen, gibt es das überhaupt?
Nein, nein, ganz klar. Die Landwirtschaft hat diesen Begriff halt enorm geprägt, ne? Also die konventionelle Landwirtschaft. Also man kann es ja auch verstehen, irgendwie will dann halt der Bauer sein Weizen da ertragreich anbauen und wenn dazwischen dann Pflanzen wachsen, die er nicht haben will, ja, dann ist das halt in Anführungsstrichen Unkraut, also ein Kraut, was einfach nicht da sein soll. Aber mittlerweile gibt es auch Erkenntnisse, dass ein gewisses Maß an Beikräutern, also das ist ein Begriff, den ich lieber verwende als Unkraut, dass ein gewisses Maß an Beikräutern für das Bodenleben auch enorm förderlich ist. Also dass es für die Bodengesundheit nicht gut ist, wenn da monokulturell nur eine Pflanze drauf wächst, sondern es ist halt immer ein Mikrokosmos unter der Erde an Lebewesen und die profitieren eben enorm von der Vielfalt der Pflanzen. Und außerdem, wenn wir eben Beikräuter im Beet haben, müssen wir sie nicht unbedingt direkt entsorgen, sondern können da eben auch einen kleinen Wildkräutersalat draus zaubern, vorausgesetzt, das sind eben ungiftige Pflanzen. Ne?
Also auch so im Sinne einer Mischkultur fällt mir jetzt so als Privatgärtnerin ein, also dass anderes Gemüse, andere Pflanzen auch von einem Unkraut profitieren können?
Ja, zumindest Pflanzen und Pilze profitieren auch enorm voneinander. Also da gibt es ja ganz tolle Symbiosen. Und ja, jede Pflanze hat ja so unterschiedliches Wurzelwerk, unterschiedlich tiefes Wurzelwerk. Und da ist es zum Beispiel im Sinne der Mischkultur ja toll. Also wenn ich jetzt im Gartenbau quasi... Diese Ameise auf der Hand. Genau, also wenn ich jetzt für einen Eigenbedarf Gemüse anbauen will, dann schaue ich ja, okay, inwieweit passen die Pflanzen jetzt zusammen. Ne? Also ein Tiefwurzler jetzt zum Beispiel neben Flachwurzler würde Sinn ergeben und jetzt nicht unbedingt zwei sehr tiefwurzelnde Pflanzen nebeneinander. Mhm. Und die Natur regelt das halt automatisch. Ne? Also da ist dann eben in dieser einen Nische Platz für einen Löwenzahn zum Beispiel. Der hat sich dann selber entschieden, dort aufzugehen und sich dort anzusiedeln. Da müssen wir gar nicht eingreifen, um da eine gesunde Mischkultur entstehen zu lassen. Also einfach mal zurücklehnen und nichts machen, ist eigentlich das Beste, was wir tun können. Mhm. Beobachten und schauen, was wir daraus lernen können, dann für unseren eigenen Garten zum Beispiel.
Mhm. Ja. Okay, cool. Welche Bedeutung haben Natur und Kräuterwissen aus deiner Sicht für unsere moderne, hochtechnologisierte, zum Teil auch urbane Welt, in der wir leben?
Ja, also ich finde eine sehr wichtige, große, große Bedeutung, weil wir uns eben immer mehr davon distanzieren und immer mehr drinnen sind. Wir hatten jetzt irgendwie 2,5 Jahre schon Pandemie und das Draußenleben war zeitweise so enorm eingeschränkt und ja, das bemerkt man einfach immer mehr. Man ist jetzt im Homeoffice und kommt kaum noch so vor die Tür. Das heißt, wir nehmen unsere Umwelt ganz anders wahr und wir begreifen uns immer weniger als Teil der Umwelt und der Natur, sondern als isolierte Spezies. Aber ja, wir sind genauso Baustein wie eben die Ameise oder der Löwenzahn vor der Tür. Wir sind eben ein großes System und das zu begreifen ist für den individuellen Menschen wichtig, dass wir uns einfach selber nicht so groß nehmen und so wichtig nehmen, sondern begreifen, dass wir einfach auf dieser Welt alle irgendwie in einem Boot sitzen und dass es alles so ein eigentlich in sich geschlossener Kreislauf ist. Ja, und vor allem das Thema Ernährung ist da auch ein großer Baustein. Ne? Also diese Kultur, Gemüse, die wir kaufen können im Supermarkt, die wurden so gezüchtet, dass eben alle möglichen Nährstoffe, die eben vor 100 Jahren noch im Gemüse waren, gar nicht mehr drin sind. Dazu kommt der Boden, der eben immer weiter ausgelaugt wird. Ne? Also dass das Bodenleben auch immer mehr nachlässt und ja, die Pflanzen eben gar nicht mehr die Inhaltsstoffe liefern können, wie sie sie vor 100 Jahren geliefert hatten. Und damit wir uns eben nicht so einseitig ernähren und damit immer mehr Zivilisationskrankheiten einhergehen, ist es profitabel für die eigene Gesundheit, sich mit dem Thema Pflanzen vor der eigenen Haustür zu beschäftigen, um eben die Nährstoffe, die wir brauchen, nicht durch Nahrungsergänzungsmittel und Pillen einzunehmen, sondern einfach durch einen kleinen Salat, den man sich irgendwie zaubert aus dem Garten von wild wachsendem Gemüse, weil das eben nicht gespritzt wurde, es wurde nicht irgendwie bestimmt gezüchtet, damit es so und so schmeckt, sondern es ist einfach so, wie es sein soll. Und wenn wir da eben auf Vielfalt setzen und uns nicht nur mit denselben 10 Gemüsen ernähren, die wir eben so kaufen können, sondern das ganze Spektrum erweitern, dann ist es für die Gesundheit der Bevölkerung total wichtig und gewinnt eben immer mehr an Bedeutung. Je technologisierter sind, desto mehr distanzieren wir uns eben davon. Ja. Und ja, ich meine, es ist sicherlich nicht für jeden. Also ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Mensch irgendwie jetzt sofort Bock hat, rauszugehen in den Wald und sich damit zu beschäftigen, sondern vielleicht einfach eine gewisse Distanz wahrt. So, das muss man auch ganz klar sehen. Wir können nicht jeden Menschen dazu bringen, sich mit dem eigenen Gemüse zum Beispiel aus dem Garten zu versorgen oder sammeln zu gehen. Das ist klar, aber für jeden Menschen, der es macht, gewinnt die Umwelt eben ganz, ganz viel, weil das Bewusstsein für die Natur da draußen immer weiter wächst und wir dadurch eben immer mehr schützen können, was uns wichtig erscheint. Ich glaube so gerade in den letzten Jahren, wo wir immer mehr merken, dass es Klimakatastrophen gibt, die einfach direkt vor unserer Haustür stattfinden, wächst eben auch das Bewusstsein für die Umwelt und für die großen Zusammenhänge. Und ich glaube, das ist nochmal so ein Katalysator, der einfach noch mehr Menschen nach draußen bringt. Ich hoffe es zumindest.
Ich auch.
Ja, also man merkt es ja so in seiner eigenen Bubble, aber wie das dann eben bei Menschen ist, die eine ganz andere Lebensrealität haben als wir, ja, kann man jetzt natürlich nur spekulieren, aber ich hoffe es einfach, dass viel mehr Menschen aufwachen und ja, sich damit immer mehr beschäftigen.
Wie gehst du dann damit um, wenn ich sage oder dir jemand sagt, naja, diese Naturverbundenheit, so Kräuterwissen und Naturschutz und Naturerlebnis, das ist ein Trend?
Ja, ist super, finde ich toll. Genauso wie Veganismus ein Trend ist. Also ich finde das geil, weil einfach das bedeutet, dass die, also na klar gibt es dann viele Firmen, die sogenanntes Greenwashing betreiben und einfach so tun, als wären sie, würden sie nachhaltig agieren, aber tun es in Wirklichkeit nicht. Ne? Es zieht natürlich immer sehr viele schwarze Schafe mit sich, wenn es einen Trend gibt. Aber es sind halt Trends, die in eine zukunftsfähige oder tragfähige Zukunft gehen. Ne? Mhm. Also von daher begrüße ich das sehr. Ja, auf jeden Fall. Okay.
Welche Möglichkeiten, aber auch Grenzen siehst du in Kräutern zur Steigerung oder überhaupt zum Erhalt des körperlichen und psychischen Wohlbefindens? Welches Potenzial liegt auch in Kräutern für mich selbst im Alltag zur Selbsthilfe? Aber welche Gefahren bringt es auch mit sich?
Ja, gute Frage. Potenzial ist enorm. Das Potenzial ist riesengroß. Und wir, also gehen wir jetzt mal auf die letzten 2,5 Jahre Pandemie. Unsere Immunsysteme sind geschwächt dadurch, dass wir viel drin waren oder uns zum Beispiel einseitig ernähren. Also wenn wir dann einfach Kräuter zu uns nehmen, die ja förderlich für das Immunsystem, fürs Wohlbefinden oder für die Verdauung sind, dann steckt da ein enormes Potenzial drin, weil es einfach die Selbstheilungskräfte des Körpers immer weiter steigert und wir nicht mehr so anfällig sind für Infekte. Aber es gibt ganz klare Grenzen. Also wie ich ja vorhin schon gesagt habe, wenn man eine Erkrankung hat oder einen Zustand, der schwerwiegender ist, dann sollte man das auf jeden Fall mit dem Arzt absprechen. Es gibt aber auch viele Kräuter, die für gewisse Personengruppen schwierig sind beziehungsweise am besten zu vermeiden sind. Also gerade das Thema Schwangerschaft und Geburt sind da ein wichtiges Thema. Also da gibt es viele, zum Beispiel ätherische Öle, die in einem Stadium der Schwangerschaft halt abtreibend wirken können. Ne? Also die dann, ja, der Beifuß zum Beispiel, ne? Also es ist ein Gewürzkraut, was auch verdauungsförderlich wirkt, aber es hat eben auch so eine Wirkung, die eventuell den Fötus dann abtreiben könnte. Mhm. Und das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Also da braucht man auf jeden Fall das Wissen um das einzelne Kraut, was man verwendet und ob ich gerade in meinem jetzigen körperlichen Zustand das bedenkenlos einnehmen kann oder ob es da eventuell dann Risiken gibt. Mhm. Nicht zu unterschätzen ist auch noch die Gefahr der, Verseuchung oder Pestizide an Orten, an denen man sammeln würde. Das habe ich vorhin noch gar nicht angerissen. Beim Sammeln ist es halt auch wichtig, darauf zu achten, dass wir nicht an Orten sammeln, die irgendwie verschmutzt sind. Also vielleicht an alten Industriestätten oder so. Da möchten wir jetzt nicht die Kräuter sammeln. Mhm. Ebenso jetzt nicht direkt in Straßennähe. Also dass wir den Feinstaub, die Abgase nicht über die Kräuter dann noch mit einnehmen. Ne? Also das, oder zum Beispiel an einem Feld der konventionellen Landwirtschaft würde ich auch nicht direkt daneben sammeln, weil dort eben auch viel gespritzt wird und also das sind auch noch Faktoren, die ein Risiko sein könnten. Ne?
Wir sind beim Thema Stress, ne? und psychische Gesundheit. Kannst du vielleicht mal so als paar Beispiele Kräuter nennen, die mich dahingehend auf jeden Fall unterstützen könnten?
Ja, also stressreduzierend gibt es einige Pflanzen, die durch ihre ätherischen Öle zum Beispiel schon wirken können. Also dadurch, dass wir es einfach nur riechen, schon eine entspannende Wirkung haben. Zum Beispiel Lavendel, Zitronenmelisse hatte ich ja vorhin schon gesagt. Aber auch wenn wir sie innerlich zum Beispiel einnehmen, das Johanniskraut, was eben diese leicht antidepressive Wirkung hat, also stimmungsaufhellend und stressmindernd wirkt. Ne? Also das sind ganz häufig so die ätherischen Öle, die da wirken, wenn wir es zum Beispiel im Raumduft quasi verduften. Mhm. Da können wir schon ganz, ganz viel gegen Stress tun. Mhm. Und die ätherischen Öle werden so hergestellt durch Wasserdampfdestillation. Also das heißt, da wird ein riesengroßer Anteil an Pflanzen ja, destilliert. Und diese kleinen Tröpfchen da, das ist dann eben das ganz konzentrierte ätherische Öl, was eben sehr schnell flüchtig wirkt. Aber gerade wenn wir es über die Nase einnehmen, dann verknüpft sich das auch sehr, sehr schnell mit dem Gehirn. Also das heißt, wir können über den Duft schon richtig akute Stresszustände lindern.
An sich hast du dazu auch schon ganz viel genannt. Welche Kräuter wachsen in urbaner Umgebung, von denen man sich einfach so bedienen kann und welche Wirkungen haben sie?
Ja, eine Pflanze, die ich vorhin schon genannt habe, ist zum Beispiel die Brennnessel. Ich glaube, die kennt jeder. Mhm. Jeder hat da irgendeine Kindheitserinnerung mit, wo man mal in Brennnessel gefallen ist und es einfach höllisch gebrannt hat. Und die wächst eben ja so gut wie überall. Also man findet sie im Wald, im Waldrand, man findet sie in Gärten oder am Straßenrand. Also das ist eine Pflanze, die dem Menschen auf jeden Fall auch ein Stück weit folgt und die wir leicht bestimmen können. Es gibt keine Pflanze, die da so ähnlich ist, dass es da zu Verwechslungen kommen kann. Die Brennhaare machen die Bestimmung eigentlich schon eindeutig. Und die Brennnessel ist halt so eine coole Pflanze, ist auch die Heilpflanze des Jahres 2022, mhm. by the way. Und die ist, hat einfach so unglaublich viel Potenzial. Also wir können einerseits kulinarisch eigentlich alle Teile der Brennnessel verwenden. Man kann die Wurzel verwenden, zum Beispiel anrösten und so einen kleinen Kaffeeersatz draus machen. Man kann die Blätter verwenden, zum Beispiel andünsten oder mit in Smoothie geben. Und auch die Samen, die man jetzt überall sieht an den Brennnesseln, kann man ernten und dann entweder rösten oder auch so einfach mit übers Müsli geben. Die Samen stecken voller Eiweiße und die ganze Pflanze allgemein voller Mineralstoffe. Sie wirkt entwässernd, entgiften ist auch toll bei so Frühjahrskuren, also wenn man so den ganzen Schlack und die unschönen Sachen der Winterfressalien vielleicht rausschwemmen möchte, kann da die Brennnessel auf jeden Fall auch eine gute Begleitung sein und wie gesagt, die ist ganz, ganz sicher zu bestimmen. Mhm. Einen Trick gibt es auf jeden Fall, wenn man sich so vor den Brennhaaren schützt. Also entweder man erntet mit Handschuhen, aber man kann die auch so einmal beherzt mit den Fingerspitzen anziehen und dann kräftig nach oben wegziehen. Okay. Und die Haare, die wachsen so nach oben. Mhm. Und wenn man da mit der Wuchsrichtung geht, dann verbrennt man sich auch weniger. Bei der Brennnessel ist Achtsamkeit auf jeden Fall auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn wenn ich achtsam bin und die Brennnessel achtsam anfasse, dann verbrenne ich mich kaum.
Ja.
Ich sage jetzt nicht nie, weil das stimmt nicht, aber seltenst auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt dann doch mal abgelenkt bin und mich währenddessen mit jemandem unterhalte, dann passiert schon mal, dass es brennt.
Okay.
Aber das Brennen ist auch nicht unbedingt was Negatives. Also die Ameisensäure quasi, die dieses Brennen verursacht, ist einzigartig in der Pflanzenwelt. Und die kann zum Beispiel bei Rheuma oder Gicht ganz toll helfen, indem wir einfach, ja, früher haben sich auch Menschen dann mit Brennnesseln ausgepeitscht, ne? Oder wenn man jetzt irgendwie einen Fußgelenk hat, was irgendwie problematisch ist, weil es mal gebrochen wurde, kann man auch mal durch ein Brennnesselfeld laufen und einfach mal wirklich ganz konzentriert dieses Brennen, dieses Histamin für ein, zwei Tage ertragen und dann kann es sein, dass man das ganze Jahr über keine Probleme hat.
Ne? Vorausgesetzt, man hat keine Histaminallergie.
Ja, auf jeden Fall. Also Allergien, da muss man sowieso ganz vorsichtig sein, ob es jetzt auch eine Korbblütlerallergie ist. Ne? Ja. Es kann ja auch sein, dass man dann die Pflanzen auf jeden Fall meiden sollte. Da muss man ja sich vorsichtig rantasten. Also nie von 0 auf 100 gehen.
Okay, gut. Aber da bin ich schon mal, habe ich schon mal gute Voraussetzungen, die immer mit ihren offenen Birkenstocks überall langläuft, auch durch den tiefsten Wald. Probiere ich mal aus bei Gelegenheit.
Also ich muss sagen, ich finde das auch mittlerweile ganz, ganz angenehm irgendwie, auf eine komische Art und Weise. Und ich habe das auch schon von mehreren Gärtnern gehört, dass einfach auch mal bewusst Verbrennen an der Brennnessel irgendwie, also für mich nicht richtig greifbar, nicht so konkret beschreibbar, aber schon ein ganz angenehmes Gefühl für den ganzen Organismus ist. Ne? Also, dass man so ein bisschen angeregt ist und ich habe das Gefühl, das tut dem Immunsystem gut, wenn ich auch hier und da mal mich bewusst verbrennen lasse. Ja.
Ja, das klingt schon sehr komisch. In welchem Rahmen kann ich dich denn als Kräuterpädagogin kennenlernen und erleben? Was treibst du so?
Ja, ich treibe im Moment vorrangig Kräuterwanderungen und Workshops in Leipzig und auch Umgebung. Und genau, ich werde die Kräuterwanderung so einmal im Monat ungefähr anbieten und wir gehen dann raus. ja, im Schnitt so für 2 Stunden, beschäftigen uns dann, lernen die Pflanzen kennen, verköstigen die Pflanzen auch, und ich erzähle einfach aus meinem Wissensschatz ganz viel, und es entsteht immer ein sehr, sehr schöner Austausch. Ein kleines Picknick machen wir auch häufig mit einer kleinen Verköstigung noch dazu, wenn ich noch ein kleines Produkt irgendwie hergestellt habe, eine Kräuterbutter oder sowas. Außerdem gebe ich Workshops zu verschiedenen Themen, zum Beispiel ja, Tinkturen oder auch Naturkosmetik. Also da kann man mich auf meiner Website auf jeden Fall finden, www.lautes-kraut.de. Da sind dann meine Termine da, und genau. Ja, also ich bin auf jeden Fall auch offen für Ideen von Zuhörerseite. Also ich mache auch gerne so Kindergeburtstage zum Beispiel mit einer kleinen Gruppe oder Firmenausflüge, Events, Weihnachtsfeiern, also Junggesellenabschiede. Ne? Also Gruppen können sehr gerne auf mich zukommen. Und
okay, ja. Also lautes Kraut bitte merken.
Genau. Dazu muss ich vielleicht noch erklären,
warum das eigentlich
lautes Kraut heißt. ich habe das Gefühl, das ist noch nicht ganz so intuitiv irgendwie. Genau, lautes Kraut, habe ich gedacht, wäre irgendwie treffend, weil ich das Gefühl habe, das Kraut, womit wir uns einmal anfangen zu beschäftigen, schreit uns förmlich vom Straßenrand an. Ich mache einfach immer wieder diese Erfahrung. Ich höre über irgendein Kraut oder ich lese darüber und finde es so faszinierend und denke, oh, ich habe das einfach bei mir vor der Haustür noch nie gesehen. Irgendwie wächst es überall, aber nicht bei mir. Mhm. Und dann irgendwann ist es da und dann schreit mich das förmlich an. Und dann höre ich fast schon die kleinen Stimmen, die sagen, nimm mich. So, also dass man dann wirklich das so überall erkennt, dass es einen richtig anschreit,
ich finde,
das laut ist. Aber man muss halt erstmal hinhören lernen, ne? Also man muss erstmal sich damit auseinandersetzen, damit man es wahrnimmt, dieses laute, leise Schreien.
Ich finde das Bild cool. Kannst du vielleicht zusammenfassend nochmal sagen, welche Bedeutung haben denn Kräuter in deinem Leben? Also ich glaube, das ist, wenn man jetzt aufmerksam zugehört hat, ist das schon ganz gut rausgekommen. Aber welche Bedeutung haben Kräuter in deinem Leben? Ist es einfach nur ein nettes Hobby für dich oder eben auch mehr?
Nee, also es ist nicht nur ein Hobby. Ich habe das Gefühl, das ist schon so mein ganzes Leben mittlerweile, so vom Rhythmus der Natur, von den Wildpflanzen bestimmt ist. Nicht bestimmt, aber auf jeden Fall sehr, sehr stark beeinflusst ist. Also die Kräuter sind mittlerweile so ein wichtiger Begleiter in meinem Alltag. Also egal, wo ich bin, ich finde immer eine Pflanze am Straßenrand, die ich schon kenne. Mhm. Ich habe mittlerweile die Sicherheit oder so viel Wissen angeeignet, dass ich weiß, in welcher Krankheitssituation ich was verwenden könnte. Also dass diese Selbstermächtigung einfach durch die Kräuter so sehr verstärkt wurde. Und das gibt einfach sehr, sehr viel Orientierung und Sicherheit im Leben. Ja, dass wir eben nicht angewiesen sind auf externe Personen, sondern dass wir einfach selbst ermächtigt ganz, ganz viel schon machen können. Mhm. Ja, und durch das Thema Veganismus habe ich ja auch nochmal einen anderen Bezug zu Pflanzen als jetzt zum Beispiel omnivor lebende Personen, für die dann Gemüse vielleicht eine Beilage ist. Für mich ist es halt Lebensgrundlage.
Ja.
Und ja, dementsprechend finde ich das einfach so bereichernd und so schön, immer mehr zu entdecken, was eben bei uns zu Hause vor der Haustür wächst oder auch in anderen Gefilden. Ja, und wie gesagt, die sind so ein bisschen wie so kleine Begleiter, die mich das Leben lang irgendwie jetzt begleiten und viel Unterstützung bieten in verschiedensten Lebenssituationen.
Wenn du mal zurückguckst, du hast es vorhin angeschnitten, hat es dich irgendwie als Daniela verändert, seitdem du dich so intensiv mit Kräutern beschäftigst, seitdem du vielleicht auch Kräuterpädagogin bist?
Ja, bestimmt.
Mhm.
Ja. Also wenn ich mir jetzt allgemein vorstelle, dieses Hexenschränkchen, was ich habe, was ich halt vor 10 Jahren einfach noch nicht hatte, und dass ich da einfach so selbstverständlich mich mit meinen eigen hergestellten Produkten oder sei es jetzt auch Naturkosmetik, mit meinen eigen hergestellten Peelings oder weiß ich nicht, Ölen, mir selber was Gutes tue. Ne? Also das war einfach vor vielen Jahren noch nicht so denkbar für mich, weil es für mich einfach selbstverständlicher war, dass ich mir alles kaufe.
Mhm.
Genau, und ja, dass ich einfach sehr, sehr viel mehr kann, als mir von der Gesellschaft so eingetrichtert wurde. Das ist auf jeden Fall auch ein Gefühl der Freiheit, ne? Also, dass man einfach selbstständig ist und ja, einfach frei in vielen Dingen und nicht angewiesen ist auf den Weltmarkt und die Werbung der Produkte, der tollen Körperpeelings, die für überteuertes Geld mit sehr, sehr viel Müll hergestellt werden, ne? Meistens ja auch in Plastik. Also gerade Kosmetik ist auch eine ganz große Stellschraube, wo wir viel, viel, viel eigenermächtig handeln können und meistens mit Zutaten, die man eh schon zu Hause hat, ne? Zucker, Salz, Öl. Viel mehr braucht man nicht, um sich zum Beispiel ein tolles Peeling zu machen. Dann noch ein paar schöne Kräuter dazu. Das sind Dinge, die man im besten Fall ohne Abfall kaufen kann und ja, ein Stück weit dann eben aus diesem Teufelskreis der Konsumgesellschaft sich distanziert.
Ja.
Ja, also von daher bin ich wieder ein bisschen abgedriftet, aber von daher hat es mich mit Sicherheit verändert, ja. Und wird es wahrscheinlich ein Leben lang tun, ne? Weil man ja nicht auslernt und immer mehr sich damit beschäftigt und in gewisse Themen eindriftet.
Okay. Ja. Wirst du heute noch was sammeln gehen? Und wenn ja, ist das geplant? Hast du schon was im Auge? Was? Wofür?
Ja, tatsächlich habe ich heute noch was vor. Ich werde noch mit meinem Freund spazieren gehen. Und ich habe gedacht, noch mal nach Medesüß Ausschau zu halten. Medesüß ist eine Pflanze, die jetzt gerade akut blüht und gerne so in Ufernähe, in feuchten Gebieten wächst. Und das Medesüß ist eine Pflanze, aus der das Aspirin extrahiert wurde. Also es ist quasi Grundlage für Aspirin, was wir heute nehmen. Also das heißt, das Medesüß hat eine schmerzstillende Wirkung. Und davon werde ich heute noch ein bisschen was sammeln gehen, weil die Blütezeit nicht mehr so lange ist und dann bin ich ab nächste Woche auch erstmal weg und wenn ich wiederkomme, ist es nicht mehr da. Deswegen möchte ich davon gerne so für den Jahresverlauf noch einen kleinen Vorrat schaffen, dass wenn ich jetzt im Herbst, Winter vielleicht irgendwie Kopfschmerzen oder eine Erkältung habe, ich mir dann einen schönen Tee aus Medesüß oder eine Tinktur zu mir nehmen kann.
Ja, cool. Ja. Dann Daniela Karens, Kräuterpädagogin, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub.
Ja, ich danke dir vielmals für die Einladung. Hat mir ganz viel Spaß gemacht.
Cool.
Ja.
Wir sehen uns bestimmt wieder.
Ja.
Also dann, mach's gut.
Tschüss.
Subjektiv kurios.